Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es ist in vielerlei Hinsicht ein historischer Tag heute, der in knapp einer Stunde zu Ende geht. Für den Deutschlandfunk selbst, Sie haben es gerade gehört, das waren soeben die letzten Verkehrsmeldungen im Programm. Darauf werden wir auch später in der Sendung noch genauer eingehen. Doch selbst das wird heute vom Brexit in den Schatten gestellt. Um Mitternacht scheidet mit dem Vereinigten Königreich zum ersten Mal ein Mitglied aus der Europäischen Union aus, nach fast 5 Jahrzehnten Mitgliedschaft. Die Kanzlerin spricht von einem tiefen Einschnitt. Viele Bundespolitiker sehen das genauso. Und in Brüssel überwiegt in diesen Tagen die Trauer. Es wird aber auch nach vorne geblickt, während das Königreich selbst gespalten bleibt in dieser Frage und bei der Frage, wie es weitergehen soll. Wir berichten gleich ausführlich und dazu gibt es ein Interview mit dem AfD-Europapolitiker Harald Weil. Das Coronavirus und die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus China ist ein weiteres Thema und wir schalten nach Washington. Dort soll sich zumindest heute entscheiden, ob im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump Zeugen vorgeladen werden. Mehr dazu später. Für viele Menschen auf der Welt ist der heutige Tag wohl ein Tag wie jeder andere. In Großbritannien aber fühlt sich wahrscheinlich niemand so. Es ist der Tag vor dem Austritt aus der Europäischen Union. Der Beschluss dazu fiel schon vor etwa 3,5 Jahren. Danach folgten aber weitere heftige Debatten, viele Wortgefechte im Parlament und außerhalb und 2 Parlamentswahlen. Jetzt steht der Brexit also bevor. Doch Freude herrscht darüber allenfalls bei der Hälfte der Bevölkerung. Ein großer Teil trauert heute auch. Und das ist möglicherweise auch im Zentrum London sichtbar, wo sich Befürworter und Gegner des Brexits versammeln wollten. Mittendrin ist unser Korrespondent Friedbert Meurer. Herr Meurer, wird gerade mehr gefeiert oder getrauert?
Eindeutig mehr gefeiert. Hier herrscht Feierstimmung. Es wird Musik eingespielt aus Lautsprechern. Es wird mitgesungen. Es werden patriotische Lieder gesungen. Und das von etwa 10.000 Menschen, die sich hier in der Nähe von Big Ben direkt am Unterhaus versammelt haben. Die Remainer sind heute hier kaum zu sehen. Eben ist ein junger Mann an mir vorbeigegangen, hat mir zugerufen: It's a sad day. Es ist ein trauriger Tag. Das empfinden die Remainer so. Aber das ist jetzt die Stunde derjenigen, die für den Brexit gestimmt haben und die froh sind, dass es in 48 Minuten endlich soweit sein wird und das Vereinigte Königreich die EU verlassen wird.
Ja, es weht auch ziemlich stark bei Ihnen, Herr Meurer. Ich weiß nicht, ob Sie dagegen was tun können. Vielleicht mal eine weitere Frage. Probieren das noch einmal. Was passiert dann konkret um Mitternacht, wenn es soweit ist, beziehungsweise 23 Uhr britischer Zeit?
Also die Inszenierung sieht ja so aus, es gibt ja keinen Staatsakt, wir werden nicht Boris Johnson sehen. Boris Johnson hält gerade eine Rede, beziehungsweise sie wurde schon aufgezeichnet, wir werden sie gleich erfahren, was er gesagt hat. Es wird hier der Countdown gezählt von etwa 10.000 Menschen, dann Schlag 12 Uhr, hier wird es 11 Uhr sein, wird dann der Jubel ausbrechen darüber, dass Großbritannien die EU verlässt. Und das war es dann auch. Etwa 10 Minuten später wird die Versammlung hier aufgelöst werden. Wie gesagt, kein Staatsakt. Es ist eine Versammlung, eine Kundgebung, die Nigel Farage organisiert hat, der viel dazu beigetragen hat, dass es hier zu dem Brexit gekommen ist. In gewisser Weise Boris Johnson distanziert sich ein bisschen dazu. Er feiert eine Party in der Downing Street, lädt hochrangige Mitarbeiter ein, die sich um den Brexit verdient gemacht haben, wird sich aber hier auf dieser Kundgebung nicht blicken lassen. Wir werden ihn nicht sehen.
Was hat das zu bedeuten, dass er nicht da ist?
Ich glaube, dem Premierminister ist schon bewusst, dass das hier kein Nationalfeiertag ist für die gesamte Bevölkerung, sondern nur für die halbe Bevölkerung oder eben etwas mehr, 52%. Es wird hier dezent, werden die Regierungsgebäude in den Union Jack-Farben blau-rot-weiß angestrahlt. Das war es aber auch schon. Boris Johnson hat heute eine Kabinettssitzung in Sunderland im Norden gemacht. Auch da ist er sozusagen ein bisschen hier auf Distanz zu Westminster gegangen. Und ich glaube, er will auch gegenüber dem Ausland nicht zu triumphierend auftreten. Er weiß um die Sensibilität dieses Themas.
Was passiert im Vereinigten Königreich dann ab 23 Uhr praktisch? Was ändert sich?
Wir wissen ja, dass zunächst eine Übergangsperiode gilt, dass also sich nicht allzu viel verändert. Die Briten werden keine Europaabgeordneten mehr haben. Sie werden nicht mehr an Ministerratssitzungen, nicht mehr an EU-Gipfeln vertreten sein, es sei denn, Boris Johnson müssen wir zu einem EU-Gipfel eingeladen werden. Was sich verändert sind, ich sag mal Kleinigkeiten wie, wer jetzt einen neuen Pass beantragt, wird einen blauen Pass bekommen, worüber sich die Brexiteers freuen, den guten alten blauen Pass und nicht den EU-roten Pass zu haben. Das war's dann schon auch fast. Es ist eine Gedenkmünze geprägt worden, die wird 10 Millionen Mal geprägt, ist heute eingeführt worden. Eine 50-Penny-Münze, 50-Pence-Münze. Und damit will man dieses Tages hier heute gedenken.
Friedbert Meurer live mit Eindrücken für uns aus Westminster im Herzen Londons, wo viel Wind weht. Dafür bitten wir uns zu entschuldigen. Und dort waren auch oder sind immer noch Gegner und Befürworter, vor allem die Befürworter, wie wir gehört haben, des Brexits, die den bevorstehenden Austritt des Landes aus der EU erwarten. Das tun auch die Menschen in Schottland, wobei dort die EU-Freunde deutlich in der Mehrheit sein dürften. Und sie wollen Teil der EU sein, im Zweifelsfall als eigenständiges Land. Burkhard Birke live für uns jetzt in Schottland. Wie ist die Stimmung bei Ihnen vor Ort?
Nun, in Edinburgh habe ich den ganzen Tag über keinen einzigen Menschen getroffen, der sich über den Brexit gefreut hätte. Und ich komme gerade von Holyrood, das ist das Gebäude des schottischen Regionalparlamentes. Und vor dem Parlament haben sich mehrere hundert Menschen versammelt. Sie tragen Fahnen, schottische Fahnen, sie tragen die Europafahne. Ein Fahnenverkäufer hat mir gesagt, das sind heute Abend die Verkaufsschlager. Einen Union Jack habe ich nirgendwo gesehen, aber dafür zum Beispiel eine katalanische Fahne. Und es sind Dudelsackspieler da, es sind Musiker, die mit Gitarre zynische Lieder über Boris Johnson und die Regierung in London singen. Das spiegelt hier die Stimmung wider. Man ist sehr, sehr traurig, aber wie mir eine Frau sagte, sie sei ein wenig auch aufgeregt, denn künftig könnte Schottland unabhängig werden, weil es jetzt eben nicht mehr zu Europa gehört. Und das ist sozusagen der Widerspruch. Damals, vor gut 5 Jahren, hatten die Schotten ja schon mal die Gelegenheit, für Unabhängigkeit zu stimmen. Damals stimmten 55% für den Verbleib im Vereinigten Königreich, weil man Schottland gedroht hatte, es flöge aus der EU. Jetzt ist man im UK, in Großbritannien geblieben und fliegt raus. Und deshalb will man wieder zurück über die Unabhängigkeit.
War das heute auch bei den Spitzenpolitikern in Schottland zu hören zum Thema Unabhängigkeit und EU-Mitgliedschaft?
Absolut, denn Nicola Sturgeon hat heute extra eine Rede gehalten hier in Edinburgh und hat gesagt, dass es natürlich ein sehr trauriger Moment sei, aber es mische sich auch etwas Wut in die Trauer und sie sieht eben auch die Chance, denn viele Menschen sind so frustriert über den EU-Austritt Großbritannien. 62% der Schotten haben ja für den Verbleib gestimmt, für den Verbleib in der EU, und deshalb sagte Nicola Sturgeon heute Morgen in ihrer Rede:
We can practically have a referendum this year. I am being abundantly clear that we need to find the way of making sure that is legal and legitimate, and we are not at that point yet. But I believe a referendum is practical this year. I believe it can be delivered this year, and I will continue to do all I can to bring that about.
Also sie möchte ein legal und bindendes Referendum, und zwar noch in diesem Jahr. Es, man sei noch sich so weit, aber sie würde alles in ihren Kräften Stehende dafür tun. Und warum in diesem Jahr? Ja, wir haben es eben gehört von meinem Kollegen Friedbert Meurer, es gilt die Übergangsfrist, noch 11 Monate. So lange gilt EU-Recht, aber danach wird das durch britisches Recht sukzessive ersetzt werden. Und man will hier verhindern, zweimal dann die Gesetze ändern zu müssen. Einmal eben EU-Recht wieder in britisches und dann wieder britisches EU-Recht. Deshalb drückt Nicola Sturgeon hier aufs Gaspedal.
Und Sie haben gerade auch erwähnt, dass Sie eine katalanische Fahne da gesehen haben in der Stadt. Könnte Schottland zum britischen Katalonien werden in den nächsten Jahren?
Ganz klar nein, denn Nicola Sturgeon und die schottische Nationalpartei schließen einen katalonischen Weg aus, weil man sagt, man will es legal machen. Boris Johnson, der Premierminister in London, hat schon signalisiert, mit mir nicht, ihr kriegt kein zweites Referendum. Und verfassungsrechtlich hat London in dieser Geschichte das Sagen. Man kann das Ganze natürlich auch vor Gerichten austragen. Das hat Nicola Sturgeon angedeutet, dass sie das bereit wäre zu tun. Aber sie will zunächst einmal den Weg gehen, ihre Landsleute und vor allen Dingen London davon zu überzeugen, dass Schottland ein zweites Unabhängigkeitsreferendum braucht. Und vor allen Dingen will sie deutliche Mehrheiten bekommen. Momentan gibt es eine Umfrage von gestern, die besagt, 51% der Schotten würden für Unabhängigkeit stimmen. Aber wenn man sich dann noch mal umhört und die Umfrage im Einzelnen auch anschaut, dann sind viele abstimmungsmüde. Das heißt, man hat mehrere Unterhauswahlen, man hat das Referendum gehabt, man hat den Brexit gehabt. Man will jetzt nicht schon wieder über so eine wichtige Frage, die sehr spaltet, abstimmen. Und eines ist klar, 51%, das wäre für Schottland genauso verheerend wie der Brexit für ganz Großbritannien, eine spaltende Frage. Und deshalb will man hier wohl, weil bei den schottischen Nationalisten ganz sicher sein, wenn man sie wieder stellt, dass man dann eine deutliche Mehrheit bekommt, um das Land und die Region nicht weiter zu spalten.
Live aus Schottland, der Brexit-Tag dort. Für uns Burkhard Börke, vielen Dank dafür. 47 Jahre lang war das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union. Und dort hat es quasi immer nur den Weg nach vorne gegeben bisher. Es sind also ausschließlich Mitglieder hinzugekommen. Jetzt geht zum ersten Mal ein Mitgliedstaat und auf der Agenda steht für Brüssel nicht nur die Frage nach dem künftigen Verhältnis zum dann Ex-Mitglied, sondern auch, wie es mit der Union selbst nach innen weitergehen soll. Peter Kapern berichtet.
So viel steht fest, was der Präsident des Europaparlaments da am Tag des Brexits zu sagen hatte, das war gewiss keine Übertreibung.
Un giorno particolare per l'Europa perché inizia una stagione nuova.
Ein spezieller Tag für Europa sei das, sagte David Sassoli, mit dem ein neuer Abschnitt beginne. Es wirkte etwas bemüht, etwas improvisiert und vielleicht auch etwas genervt vom langwierigen Brexit-Prozess, was die drei Präsidenten der EU-Institutionen da am B-Day, am tatsächlichen Brexit-Tag, aufzubieten hatten. Gestern ein eilig angesetztes Retreat, um gemeinsam über die Zukunft der EU-27 nachzudenken. Heute eine knapp gehaltene Pressekonferenz dazu in Brüssel. Was sich für die EU mit dem Austritt der Briten ändere, wollten die Journalisten wissen. Eigentlich nichts, so muss man die Antwort der Kommissionspräsidentin wohl verstehen.
The challenges that Europe faces and the opportunities that it can grasp have not changed because of Brexit.
Die Herausforderungen, vor denen die EU stehe, und die Chancen, die sich ihr böten, hätten sich durch den Brexit nicht verändert, so Ursula von der Leyen. Und dann folgte die Aufzählung der Themen, die genauso bekannt wie richtig ist: der Klimawandel, die Migration, die Digitalisierung. Charles Michel, der Präsident des Rates, betonte, der EU müsse nun nach dem Abschied der Briten nicht bange sein. Schließlich versammle sie viele Stärken. Aber als er die dann nannte, schwante den Zuhörern dann doch, wie problemgeladen die EU-27 in die Zeit ohne Großbritannien zieht.
We have strong values, strong freedoms, rule of law. 27 strong democracies, a powerful single market.
Starke Werte, starke Freiheiten, die Rechtsstaatlichkeit habe man. Dazu 27 starke Demokratien und einen starken Binnenmarkt. Das klang, als habe der Ratspräsident mal ganz kurz ein paar Tatsachen aus den Augen verloren. Etwa, dass die polnische Regierung gerade den Rechtsstaat zerlegt und Viktor Orban in Ungarn die Medienfreiheit und damit die Demokratie gravierend einschränkt. So wollte das Signal des Aufbruchs, das die drei Präsidenten am Tag des Brexits geben wollten, nicht so recht zünden. Auch Richtung London kamen von den dreien die Botschaften, die schon die letzten Tage bestimmt hatten. Wir wollen eine möglichst enge Partnerschaft. Doch wer von der engen Anbindung an den europäischen Markt profitieren wolle, dürfe europäische Standards beim Umwelt- und Verbraucherschutz, bei Steuern und Subventionen nicht unterlaufen. Und so konnte der ungewöhnliche gemeinsame Auftritt der drei Präsidenten nie den Anschein der Geschäftsmäßigkeit abstreifen. Erst nach wiederholter Nachfrage ließ Charles Michel durchblicken, dass auf dieser Seite des Kanals ein einfaches Weiter-so vielleicht doch keine zureichende Antwort auf den Brexit sei.
There is a very important point.
Es gibt da einen sehr wichtigen Punkt. Wir müssen viel stärker auf die Erwartungen, die die Bürger an die EU haben, reagieren. Und wir müssen ihnen viel besser erklären, welche täglichen Vorteile sie durch das Projekt EU haben. Daraus könnte man in der Tat eine umfangreiche Reformagenda entwickeln.
Peter Kapern aus Brüssel. Nach den Emotionen stehen dort bald wieder harte Gespräche im Fokus, und zwar die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich. Darüber haben wir vor der Sendung mit dem AfD-Politiker Harald Weil gesprochen. Er ist Obmann der Partei im Bundestagsausschuss für europäische Angelegenheiten. Und die erste Frage an ihn lautete, ob er, wenn er in London heute wäre, trauern oder feiern würde.
Ja, ich denke, ich würde schon feiern, und zwar auch pünktlich um 11 Uhr britischer Zeit.
Warum ist das ein Grund zur Freude für Sie?
Es ist nun zum ersten Mal, dass das nicht geklappt hat, dass eben so lange abgestimmt wird, bis ein der EU genehmes Ergebnis da ist. Das war ja der Fall beim gescheiterten EU-Verfassungsreferendum 2005 und dann nochmal 2009 mit Irland. Diesmal ist also tatsächlich der Mehrheitswille erfüllt worden, und das ist ein Sieg für die Demokratie und auch die Möglichkeit zur Neubesinnung für alle Beteiligten.
Über die Neubesinnung können wir gleich nochmal sprechen, aber schauen wir nochmal kurz auf den Brexit selber und auch auf diese Woche, was auch dazu gesagt wurde. Da hat man in Brüssel im Parlament zum Beispiel gesagt, dass Großbritannien in zwei Weltkriegen für Frieden in Europa gekämpft hat und jetzt scheidet dieses Land aus dieser Gemeinschaft, aus der europäischen Gemeinschaft heraus sozusagen. Ist das kein Anlass zur Trauer?
Man muss ja nun sehen oder anerkennen, dass die EU die Rhetorik vom Friedensprojekt eigentlich verfehlt hat. Sie ist ein Unfriedensbringer, wenn Sie sich angucken an die Verwerfungen, die die Euro-Einführung mit sich gebracht hat und diverse andere Maßnahmen. Und wir stehen schon wieder an der Schwelle von neuen Übergriffigkeiten, die nicht dazu geeignet sind, einen Frieden oder einen Konsens auf breiter Basis darzustellen. Also ich rede von der Zukunftskonferenz und anderen Utopien, die genau in diese falsche Richtung, die da seit 15 Jahren angestrebt wurde und wird und umgesetzt wird, weiterführt.
Gut, aber bei Frieden, wenn es darum geht, was da geäußert wurde, da bezog man sich ja eben auf den Frieden nach den Weltkriegen. Und Krieg innerhalb Europas hat es ja nachweislich nicht gegeben seitdem.
Naja, man kann auch sagen, mit den Balkankriegen Anfang 1990er ist es genauso weitergegangen, wie es 1914 aufgehört hat. Und der Frieden, der hat auch wohl sehr viel mehr mit der NATO zu tun und namentlich mit den USA und ihrer Schutzfunktion, sehr viel mehr als mit dem Kriegswillen oder der Kriegsfähigkeit von Alt- und Resteuropäern, wenn ich das mal so sagen darf.
Aber die innere Stabilität in Europa, auf dem Kontinent, die es dann gegeben hat, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, ist das keine Errungenschaft?
Ich fürchte, dass diese Stabilität eine eher fragwürdige oder eine fragile ist. Wenn sich also ein, nennen wir das mal Erfolgsprojekt mit Gänsefüßchen angucken, Griechenland ist 1981 beigetreten, die ganzen Kohäsionsmittel, die ganze EU-Politik im Agrarbereich und darüber hinaus hat dazu geführt, dass weder marktfähige Wirtschaft oder wettbewerbsfähige Wirtschaft sich etabliert hat, noch politische Strukturen, die das unterstützt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Politwirtschaft installiert worden mit sehr vielen Versäumnissen, die sich eigentlich schon vor 2009, 2010 gezeigt haben. Und das ist die Ernte quasi von fast drei Jahrzehnten EU-Zugehörigkeit, wo all das ja hätte greifen müssen.
Und trotzdem, wenn man auf die EU, auf den Binnenmarkt insgesamt blickt, ist das ja eine der größten Volkswirtschaften der Welt, also eine Wirtschaftsmacht, wenn man so will.
Ja, und in der Tat sprechen Sie genau das Positivste an. Der Binnenmarkt oder der Binnenmarkteffekt war auch sehr viel stärker gewesen, als man eben diese einheitliche europäische Akte 1992 dann doch umgesetzt hat. Das war der Effekt, der sehr viel mehr gebracht hat als die Euro-Einführung. Also man kann sagen, der Binnenmarkt und seine endgültige Einführung, es war ja 30 Jahre offenbar nicht so sehr jeder Bereich liberalisiert, wenn man an den Cecchini-Report zurückdenkt, der Ende der 80er feststellte, dass über 300 Bereiche gar nicht liberalisiert waren, trotz bestehender römischer Verträge seit 1957. Also man kann sagen, dass der positive Effekt eigentlich nur über diese Binnenmarktgeschichte, Startpunkt 92, angestoßen wurde und wieder konterkariert wurde durch diese falsche Konjunktur, die der Euro mit dem billigen Kredit insbesondere für die Südländer mit sich gebracht hat. Also ein Schritt vor und zwei Schritte zurück, wenn Sie so wollen.
Gut, trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, sich zu besinnen, wie Sie gesagt haben, aber zunächst noch mal kurz auf Großbritannien und das Ausscheiden aus der EU. Was bedeutet das für Europa, das Ausscheiden dieses Mitgliedstaates?
Ja, das bedeutet einmal auf der Haushaltsseite oder das, was man in Europa diesen mehrjährigen Finanzrahmen nennt, der sich über 7 Jahre erstreckt, bedeutet das natürlich den Ausfall eines Nettozahlers und die Zahl- und Wirtschaftskraft kombiniert der nächsten 15 oder gar 17 kleinsten EU-Länder, die wegfällt mit Großbritannien. Wäre also tatsächlich ein Besinnungsmoment, wenn man das zum Anlass genommen hätte, wenn man es schon vorher nicht geschafft hat, die britischen Bedenken, die ja unter Cameron schon formuliert wurden, auch spätestens 2016, das eine oder andere davon aufzugreifen und tatsächlich eine Substanzreform
durchzuführen.
Hat man nicht gemacht. Nun ja, ein Wegfall der Kohäsion im Sinne von Dauersubventionen und nicht im Sinne von Fortschrittsförderung, Forschungsförderung etc. Also es wurden eigentlich eher die alten Hüte weiter bedient, die alten Töpfe weiter bedient bei gleichzeitigem Leistungsausfall in puncto Grenzschutz, Außenpolitik etc., wo Großbritannien ja immer seine Eigenständigkeit noch mehr gewahrt hat oder dann die Arbeit gemacht hat für Europa, die Europa selbst nicht konnte.
Also Subventionen in welchen Bereichen? Wo sollte es weniger Subventionen geben?
Ja, ich bin im Gegensatz zu der landläufigen Meinung eigentlich gar nicht mal so kritisch gegenüber den Agrarsubventionen, die von ihrer Entstehungsgeschichte her zumindest mal einen sinnvollen Ansatz hatten. Weil über Jahrzehnte im Kalten Krieg war es schon ein Thema, dass man die Ernährungssicherheit darstellen kann. Es ist aber eben, wie gesagt, zum Anachronismus geworden. Und wenn man jetzt den Agrarbereich, wo ja immer noch ein Großteil der Mittel reinfließt, wirklich sanieren wollte, dann müsste man es eigentlich in die nationale Verantwortung zurückführen, weil der direkte Weg von den Fördergeldern und den Geldgebern zu den konkreten Projekten eben ein lokaler und ein regionaler ist. Und das über Brüssel laufen zu lassen, hat so viel Ineffizienz mit sich gebracht und so viel Missbrauch. Und zwar gerade auch bei den neuen Beitrittsländern. Schauen Sie sich an die Situation auf Malta und in der Slowakei, wo Journalisten ermordet wurden, weil die Machenschaften, die sich um diese ganze Förderung, nicht nur im Agrarbereich, sondern eben auch mit dem Zauberwort Kohäsion verbunden, weil da kriminelle Strukturen aufgebaut wurden, die vorher einfach keine Grundlage hatten.
Gut, man könnte dann natürlich auch sozusagen die Subvention an Bedingungen stärker knüpfen und das stärker überprüfen, wo die landen.
Dann wäre die große Frage, welche Bedingungen das sind. Ja, also die Rechtssicherheit ist das A und das O. Und das ist ja zumindest in den jüngeren Beitrittsländern des Balkans, nicht nur Rumänien, Bulgarien, Slowakei etc., das große Thema, nicht nur in denen, sondern letztlich auch, schauen Sie sich das Gründungsmitglied Italien an, und zwar Süditalien. Dort sind die Zustände doch durch das EU-Geld auch nicht wirklich verbessert worden. Und eigentlich auch unter den Gründungsmitgliedern besteht so viel Reformbedarf, dass man guten Gewissens das eigentlich keinen Neumitgliedern anbieten kann.
Und parallel zu den Reformen, die ja angestoßen werden sollen, da sind sich ja fast alle einig in der EU, steht ja jetzt auch noch die Frage an, in welchem Verhältnis man zu Großbritannien künftig stehen wird. Und jetzt gibt es ja zunächst mal nur die 11 Monate in diesem Jahr, die bereitstehen, um ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Reicht das auch nur im Ansatz?
Ja, die 11 Monate sind eigentlich eher nur 8 Nettomonate. Es gibt natürlich die Option einer Verlängerung oder einer entsprechenden Gesetzesänderung in Großbritannien.
Das lehnt ja Boris Johnson ab.
Ja, es ist abgelehnt, aber wir haben ja auch schon einige Kehrtwenden gesehen, sei es seitens der britischen Parlamentarier oder eben auch der europäischen Verhältnisse. Ich denke, die Flexibilität ist da, wenn der nächste Notfall eintritt. Und noch sind wir ja nicht so weit.
Gut, aber Stand heute müssen wir davon ausgehen, dass der harte Brexit Ende dieses Jahres immer noch droht. Das heißt, was sollte die EU tun? Sollte sie diesen harten Brexit im Notfall riskieren?
Ja, die EU hat jetzt wirklich den Zwang, sich auf ein Basisabkommen zu reduzieren in ihren Ambitionen.
Das heißt?
Das heißt, dass die Zollfreiheit gewährleistet ist, keine Quoten, keine Zölle. Und dass nur die Bereiche, wo die EU-Kommission bzw. die EU selbst die vollständige Verantwortung hat, also kein gemischter Bereich, wo auch das Nationale noch reinspielt und das Ganze dann zum völkerrechtlichen Abkommen mit Ratifizierung in allen 27 Restmitgliedsländern mehr. Es wäre also eine reduzierte Sache, wo man sich tatsächlich auf diese Aspekte Binnenmarkt, Handel, ohne Zölle, ohne Quoten einigt, und das wäre schon mal sehr viel gewonnen, weil letzten Endes haben wir mit dem Rest der Welt auch keine größeren Verbindungen. Das heißt, über WTO-Standards handeln wir mit Russland, USA, Japan etc. und das macht ja nun auch an die 50% unseres Außenhandels aus.
sagt der AfD-Europapolitiker Harald Weil. Und um gleich 23.34 Uhr machen wir weiter mit unseren Kurzberichten und beginnen mit einem Thema, das im Bundestag immer mehr Fahrt aufnimmt, bei dem eine Einigung aber noch nicht in Sicht ist. Es geht um die Wahlrechtsreform und hier spricht jetzt ein prominenter Sozialdemokrat eine Drohung aus, Janina Lückhoff.
Bundestagsvizepräsident Oppermann von der SPD hat im Streit um die Wahlrechtsreform eine Abstimmung ohne Fraktionszwang ins Spiel gebracht. Dem Spiegel sagte er, wenn die Große Koalition keinen eigenen Vorschlag vorlege, müsse die Abstimmung freigegeben werden. Er behalte sich dann vor, für den Antrag der Opposition zu stimmen. FDP, Linke und Grüne haben im November einen Gesetzentwurf vorgelegt, der unter anderem eine Reduzierung der Wahlkreise vorsieht. Vor allem die CSU lehnt das ab. Einen gemeinsamen Entwurf von CDU, CSU und SPD gibt es aber bisher nicht. Die parlamentarischen Geschäftsführer von FDP und Grünen, Ruppert und Hasselmann, befürworten im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio eine Aufhebung des Fraktionszwangs.
Das ist ein, finde ich, sehr gutes Modell,
sagte Ruppert. Hasselmann sagte, wenn es eine Mehrheit der Vernunft für eine Wahlrechtsänderung gäbe, könne auch in anderen Konstellationen abgestimmt werden. Michael Frieser von der CSU lehnt das ab.
Das hat mit der Frage Gewissen oder Fraktionszwang oder sowas überhaupt nichts zu tun. Deshalb halte ich das für ein etwas seltsames Spiel, um demokratietheoretisch hier eine möglichst unübersichtliche Situation herzustellen. Da würde ich sagen, sollte man lassen.
Frieser zeigte sich zuversichtlich, dass Union und SPD miteinander eine Lösung finden würden.
Als Präsident hat Donald Trump schon einige Maßnahmen seines Vorgängers Barack Obama wieder rückgängig gemacht. Das könnte bald auch für ein Moratorium für Landminen gelten. Thorsten Teichmann.
Die neue Richtlinie soll dem US-Militär wieder den Einsatz von Antipersonenminen in bewaffneten Konflikten erlauben, aber nur, wenn die Minen einen Mechanismus haben, um sich nach 30 Tagen selbst zu zerstören. Trumps Vorgänger, Präsident Obama, hatte den Einsatz der Waffen stark eingeschränkt. Das Verteidigungsministerium sei damals zur Überzeugung gekommen, dass Antipersonenminen keinen militärischen Nutzen haben, abgesehen von den besonderen Umständen auf der koreanischen Halbinsel, erklärt Rob Bershinsky im Gespräch mit dem Radiosender NPR. Bershinsky war Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats in der Zeit der Obama-Administration. Jetzt kommt das Pentagon offenbar zu einem anderen Schluss. Militärs verweisen auf die Möglichkeit eines Konflikts mit russischen Streitkräften in Osteuropa. Die Annektierung der Krim durch Moskau gilt dabei als Warnung. Eine veränderte Politik diene dem Schutz der amerikanischen Soldaten, heißt es in der Vorlage des Außenministeriums, aus der die Nachrichtenseite Vox zitiert. Antipersonenminen sind international geächtet, weil die Verletzungen verheerend und die meisten Opfer Zivilisten sind. 160 Staaten der Erde haben den Einsatz, die Lagerung, die Produktion und den Handel mit Antipersonenminen verboten. Die Vereinigten Staaten, Russland und China haben das Abkommen nie unterzeichnet. Seit 1991 haben die USA keine Minen mehr gelegt. Das US-Militär hält Waffen dieser Art aber auf Lager.
Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump spielt der ukrainische Präsident Zelensky eine zentrale Rolle. Er traf sich heute mit dem Außenminister der USA, Marta Wilczynski, dazu.
Ob sie hinter geschlossenen Türen darüber gesprochen haben, ist nicht bekannt. Vor der Presse jedenfalls erwähnte weder der ukrainische Präsident noch der US-Außenminister das unbequeme Thema der sogenannten Ukraine-Affäre und somit auch nicht die Rolle der Ukraine im gerade laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Erst auf Nachfrage antwortete Zelensky, dass er nicht glaube, dass diese Vorgänge das Verhältnis zwischen der Ukraine und den USA belastet hätten. Im Gegenteil, die Beziehungen beider Staaten seien sehr gut, beteuerte der ukrainische Präsident. Dass sein Land die Unterstützung beider Parteien in den USA habe, könne auch daran abgelesen werden, dass die USA der Ukraine für 2020 Unterstützungsgelder in Höhe von 700 Millionen US-Dollar zugesagt haben. Eine große Summe entfällt auf den Sicherheitsbereich. Auch US-Außenminister Pompeo betonte, dass es die Aufgabe der USA sei, die Ukraine dabei zu unterstützen, ihre Einheit wiederherzustellen, ostukrainische Gebiete und Krim inklusive. Das Land läge nicht nur im Herzen Europas, es sei auch ein Bollwerk zwischen Freiheit und Autoritarismus, so Pompeo.
Im Tarifstreit zwischen Lufthansa und der Gewerkschaft UFO sind Streiks erst einmal abgewendet. Beide Seiten haben einer Schlichtung zugestimmt. Lars Hofmann.
Bis zum Abschluss der wahrscheinlich monatelangen Schlichtung gilt eine Friedenspflicht. Parallel sollen in einer Mediation alle persönlichen Konflikte zwischen UFO und Lufthansa aufgearbeitet werden. Außerdem sollen mit Hilfe eines ehemaligen Richters alle rechtlichen Streitpunkte außergerichtlich geklärt werden. Dabei geht es unter anderem auch um die Kündigung von Nikolai Baublies, dem Beauftragten des Gewerkschaftsvorstandes. In den vergangenen Wochen hatten die Flugbegleiter mehrfach bei der Lufthansa und verschiedenen Tochtergesellschaften gestreikt und mit weiteren Streiks gedroht. Der stellvertretende Gewerkschaftschef Flohr sagte, Ziel sei es auch zu lernen, wie sich solche Konflikte in Zukunft vermeiden lassen. Lufthansa-Personalvorstand Niggemann betonte, man sei noch nicht am Ziel, es gebe aber endlich die Möglichkeit, die monatelangen Streitigkeiten dauerhaft beizulegen.
Berichtet Lars Hofmann und Dieter Reg fasst für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Für den Aktienmarkt war die abgelaufene Woche keine Erfolgsgeschichte. Der DAX verlor am letzten Handelstag 1,3% und beendete die Woche bei 12.982 Punkten. In der Vorwoche noch hatte er mit 13.640 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Im Gesamtmonat Januar verzeichnet der Leitindex ein Minus von 2%. Für die abgelaufene Woche sind es sogar 4%. Damit ist sie die schlechteste Börsenwoche seit August vergangenen Jahres. Wesentlicher Grund für den Kurseinbruch ist das neue Coronavirus. Mit Sorge registrieren Anleger, dass sich die neue Lungenkrankheit im Herkunftsland China schnell ausbreitet. Inzwischen sind knapp 10.000 Krankheitsfälle bestätigt. Über 210 Menschen sind gestorben. Noch sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krankheit nicht abschätzbar. Finanzexperten befürchten jedoch, dass sie die Weltkonjunktur bremsen könnte. Und das bewirkt Unsicherheit an den Finanzmärkten. Im deutschen Leitindex hat kein einziger Wert die Woche im Plus beendet. Alle 30 Titel schlossen im Minus. Dabei hat nach Einschätzung von Analysten der Brexit keine Rolle gespielt. Zum einen steht das Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU um 0 Uhr lange fest, zum anderen wird sich durch den Brexit-Vollzug erst einmal nichts ändern. Finanzexperten weisen jedoch darauf hin, dass die Frist von 11 Monaten, in denen die EU und Großbritannien zu einem neuen Handelsabkommen finden müssen, sehr kurz ist. Bleibt der britische Premier Johnson bei seiner strikten Position, diese Frist nicht zu verlängern, könnte es sein, dass die Finanzmärkte gegen Jahresende wieder durch die Aussicht auf einen harten Brexit erschüttert werden.
Der Börsenbericht von Dieter Reg. Einen globalen Notstand hat die Weltgesundheitsorganisation ausgerufen und sie reagiert damit auf die Ausbreitung des Coronavirus. Angst schüren wolle man damit nicht, heißt es, aber man wisse nun mal auch nicht, welchen Schaden das Virus anrichten kann. Und vielleicht ist es gerade die Ungewissheit, die für viel Unsicherheit sorgt. Reisen von und nach China sind derzeit stark eingeschränkt. Von dort, aus der isolierten Stadt Wuhan, evakuiert jetzt die Bundeswehr etwa 90 deutsche Staatsbürger, während die Zahl der Infizierten auch hierzulande steigt. Gudula Geuter.
Bislang waren 5 Mitarbeiter des oberbayerischen Autozulieferers Webasto als mit dem neuen Coronavirus infiziert bekannt. Nun meldeten die Behörden, als 6. Person hat sich auch ein Kind eines dieser 5 angesteckt. Die Familie wohnt im Kreis Traunstein. Ob auch seine Frau oder seine 2 weiteren Kinder infiziert sind, wird derzeit untersucht. Außerdem bemühen sich die Behörden, Personen zu ermitteln, die länger Kontakt mit der Familie hatten. Dagegen wurden unter den anderen Mitarbeitern des Autozulieferers im Landkreis Starnberg bis zum Mittag keine positiv getestet. Auch bei 2 aus China zurückgekehrten Patienten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein hat sich der Ansteckungsverdacht nicht bestätigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bekräftigte, man sei gut vorbereitet. Wir sind sehr wachsam, aber gelassen, betonte er gegenüber dem Fokus. Unterdessen laufen die Vorbereitungen, um ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Am späten Vormittag startete eine Maschine der Bundeswehr. Er sei erleichtert, betonte Außenminister Heiko Maas.
Es handelt sich um über 100 Personen. Es gibt dabei niemanden, der infiziert ist. Es gibt bei diesem Personenkreis auch keine Verdachtsfälle.
Bürger anderer Länder könnten trotz entsprechender Anfragen wohl aus Platzgründen nicht mit ausfliegen, so Heiko Maas. Der Flug werde aber zur Unterstützung Chinas genutzt.
Es werden etwa 10.000 Schutzanzüge auf dem Hinflug nach China mitgenommen, die wir den chinesischen Verantwortlichen auf ihre Bitte hin zur Verfügung stellen, die dort notwendig gebraucht werden.
Im Lauf des Samstags sollen die Passagiere nach der Landung in Frankfurt zuerst im sogenannten Medical Assessment Center untersucht werden.
Um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu gewährleisten, werden diejenigen, die ausgeflogen werden, für 2 Wochen in Quarantäne genommen an einem Bundeswehrstandort, um sicherzugehen, dass keine Infizierung bei einem der Ausgeflogenen vorliegt.
Zu den Bedingungen in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim sagte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz.
Kontakt nach außen auf ein Minimum beschränkt und Kontakt untereinander. Es wird auch wohl so aussehen, dass sie in Einzelzimmern untergebracht sind und auch dort bleiben müssen.
Und zwar, so rechnete im Hessischen Rundfunk der Leiter des Assessment Centers René Gottschalk vor.
Die maximale Inkubationszeit, die wir kennen, ist 14 Tage. Die typische ist 7 Tage bis 10 Tage. Natürlich muss man die Zeit des Fluges auch schon abziehen, sodass 12 bis 13 Tage Quarantäne auf die Passagiere warten werden.
Das Bundesgesundheitsministerium trat Warnungen der Bundesärztekammer entgegen. Deren Pandemiebeauftragte Susanne Jona hatte der Osnabrücker Zeitung gesagt, optimal seien für Patienten mit diesem Virus Einzelzimmer mit Vorschleusen, bei dringendem Behandlungsbedarf auch sogenannte Einzelboxen auf Intensivstationen. Von beiden gäbe es aber nicht viele. Man sei sehr wohl vorbereitet, widersprach Ministeriumssprecher Kautz. Quarantäne müsse nicht zentral durchgeführt werden.
Außerdem müssen Sie sehen, dass Sie keine Sonderisolierstation brauchen, nach allem, was wir wissen über das Virus, über die Ansteckungsgefahr, sondern einfache Isolierstationen, und die hat letztendlich jedes Krankenhaus mit einer Intensivstation.
Kassen und Ärzte einigten sich unterdessen, dass Tests auf eine Infektion mit dem Virus von den Krankenkassen bezahlt werden, ab Samstag. Ab da müssen Ärzte außerdem bereits begründete Verdachtsfälle an das Robert-Koch-Institut melden, nicht mehr nur bestätigte Fälle.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Das Coronavirus versetzt nicht nur die Bundesrepublik in Alarmbereitschaft. Weltweit werden die Maßnahmen verschärft. Die USA sprechen sogar eine Reisewarnung für China insgesamt aus, was dort nicht gut ankommt. Vorsicht lässt aber auch der große Nachbar nördlich von China walten, Russland nämlich. Von dort berichtet Tilko Gries.
Die beiden Erkrankten sind aus zwei verschiedenen russischen Regionen gemeldet worden. Zum einen aus dem Gebiet Transbaikalien, das von Moskau aus gesehen hinter dem Baikal im fernen Osten liegt und Grenzen sowohl zur Mongolei als auch zu China hat. Dort werden die Schulen geschlossen. Zum anderen aus dem Gebiet Tjumen, das weiter westlich liegt und keine Grenze mit China besitzt. Es handelt sich um zwei Staatsbürger der Volksrepublik China, erklärte Anna Popova, die Chefin der russischen Verbraucherschutzbehörde in Moskau. Einer hat sich in China fast einen Monat lang aufgehalten, ähnlich der zweite. Der Verlauf der Krankheit war in beiden Fällen leicht. Ihr Zustand ist nun befriedigend. Beide wurden ins Krankenhaus in Isolierräume eingeliefert. Es sei überprüft worden, mit wem die Kranken Kontakt gehabt hätten. Eine weitere Ansteckungsgefahr besteht laut operativem Stab in Moskau nicht. Die russischen Behörden hatten bereits gestern die Grenze zu China geschlossen. Heute wurde bekannt gegeben, dass auch die Übergänge zur Mongolei für chinesische Bürger nicht mehr zu überqueren seien. Beide Grenzabschnitte umfassen rund 7000 Kilometer. Aber es gibt Ausnahmen. Russinnen und Russen dürfen in ihre Heimat zurückkehren, außerdem Bürger des Staates Belarus und Chinesen, die für Russland eine ständige Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Sie alle würden jedoch für 2 Wochen unter Quarantäne gestellt. Was den Zugverkehr betrifft, so bleibt nur eine Verbindung bestehen, diejenige zwischen Moskau und Peking. Der Warenverkehr wird nicht beschränkt. Der Flugverkehr zwischen dem flächengrößten Land der Welt einerseits und dem bevölkerungsreichsten Land der Welt andererseits wird von Mitternacht Moskauer Zeit an schmaler ausfallen. Wir stellen alle Flugverbindungen ein, erklärte zwar die Chefin des operativen Stabes, Tatjana Golikova, die aber zugleich anfügte, mit der Ausnahme der Flüge von Aeroflot, die 4 Großstädte, Peking, Shanghai, Guangzhou und Hongkong, mit regulären Flügen ansteuert. Nach Russland fliegen 4 chinesische Fluggesellschaften. Der staatlichen russischen Airline Aeroflot bleibt damit das Geschäft zwischen Europa und China mit Umstieg in Moskau erhalten. Russland fliegt außerdem seine Staatsbürger aus der von Krankheitsfällen besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei aus, wobei es sich um weniger als 700 Menschen handeln soll. Hinzu kommen nach Regierungsangaben knapp 3000 Touristen von der Ferieninsel Hainan. Alle aus China ankommenden Flüge würden an einem Terminal des Moskauer Flughafens Scheremetjewo abgefertigt. Bei allen Passagieren werde die Körpertemperatur gemessen. Nach offiziellen Angaben sind so bereits seit Anfang des Jahres 1 Million Menschen kontrolliert worden.
Tico Gries berichtete aus Moskau. Von dort gehen wir rüber nach Washington. Dort läuft gegen den US-Präsidenten, gegen Donald Trump, das Amtsenthebungsverfahren, angestoßen von der Demokratischen Partei. Dass Trump aber tatsächlich das Weiße Haus auf diesem Weg verlassen muss, das glaubten wohl nicht einmal die meisten eingefleischten Demokraten. Und nun könnte das Impeachment-Verfahren auch relativ zügig zu Ende gehen. Die entscheidende Abstimmung darüber, die stand heute doch nicht an, so zumindest verlautet es von heute. Es sollte aber anstehen, die Abstimmung darüber, ob überhaupt Zeugen im Senat vorgeladen werden. Und da hatte sich im Vorhinein eine Niederlage der Demokraten zumindest angedeutet. Claudia Sarre jetzt live für uns in Washington. Vor wenigen Minuten gab es das Abstimmungsergebnis. Wie ist es ausgegangen?
Ja, ein historischer Moment könnte man wahrscheinlich sagen. Es ist ausgegangen wie erwartet. 51 Stimmen zu 49. Die Republikaner haben sich wie erwartet durchgesetzt und gegen die Anhörung von Zeugen gestimmt. Davon war man ja auch vorher schon fast ausgegangen. Nur zwei republikanische Senatoren haben sich den Demokraten angeschlossen, nämlich Mitt Romney, eigentlich ein Trump-Kritiker schon seit Jahren, und die moderate Republikanerin Susan Collins aus Maine. Beide haben mit den Demokraten gestimmt und insofern kam es jetzt zu diesem Ergebnis. Den ganzen Tag über wurde ja schon spekuliert, wann wird eigentlich abgestimmt. Erst hat es eigentlich geheißen, heute Nacht um Mitternacht, das wäre also um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Aber jetzt kam es doch ganz plötzlich hier im Prinzip zu diesem Votum.
Warum plötzlich?
Ja, das fragt man sich hier auch. Den ganzen Tag wurde verhandelt. Man hat jetzt eigentlich in den letzten Minuten, in der letzten halben Stunde, habe ich das hier auch live verfolgt, die Senatoren im Senatssaal heftig miteinander debattieren gesehen. Man hat aber natürlich nicht gehört, was sie denn gesagt haben. Also es war eigentlich alles im Fluss und ist es nach wie vor. Denn wir wissen immer noch nicht, ob es womöglich dann doch, wo wir ja heute erst mal diese Abstimmung hinter uns gebracht haben, und es ist ja jetzt hier erst kurz vor 18 Uhr, ob es womöglich nicht doch noch zu dem finalen Votum kommt über die Amtsenthebung. Also wie gesagt, wir müssen abwarten, was der Abend noch so bringen wird.
Und es gab ja zumindest eine weitere, sagen wir mal, kleine Wackelkandidatin auf Seiten der Republikaner, die vielleicht mit den Demokraten hätte stimmen können. Das hat sie jetzt nicht gemacht. Und was hat dafür den Ausschlag gegeben?
Ja, diese Wackelkandidatin Lisa Murkowski aus Alaska hatte ja zunächst gezögert und dann aber heute doch gesagt, nein, jetzt würde sie doch nicht für die Anhörung von Zeugen stimmen. Es würde ja das ganze Verfahren nur unnötig verzögern und am Endergebnis letztendlich nichts ändern. Da hörte man so eine gewisse Resignation raus, auch eine gewisse Bitterkeit, denn im Prinzip sind sich hier alle darüber einig und selbst einige Republikaner auch, dass es nämlich eigentlich relativ eindeutig ist und die Beweise eigentlich auf dem Tisch liegen, dass Trump also schuldig ist, dass er auf jeden Fall versucht hat, auf die Ukraine Einfluss zu nehmen, um daraus Vorteile zu ziehen für sich selbst, für die nächste Wahl, aber dass das eben nicht ausreicht laut Verfassung, um ihn des Amtes zu entheben.
Nun haben Sie gesagt, es könnte heute noch diese entscheidende Abstimmung eventuell doch noch geben. Falls nicht, wann wird es sie dann geben?
Ja, auch das ist natürlich eine gute Frage. Wenn es nach Trump ginge, natürlich so schnell wie möglich. Erst hieß es vielleicht morgen, aber Samstag ist auch kein guter Tag. Dann vielleicht Montag. Montag ist auch kein guter Tag, weil da ist ja die erste Vorwahl in Iowa, wo die Senatoren, also Bernie Sanders und Elizabeth Warren und auch Amy Klobuchar ja erscheinen wollen. Trump natürlich auch. Und jetzt hieß es ja dann vielleicht Dienstag, aber jetzt ist auch schon wieder die Rede von Mittwoch. Also es ist im Prinzip alles noch im Fluss. Es sind ja recht turbulente Tage hier in Washington. Wie gesagt, der Präsident möchte das am liebsten hinter sich bringen, denn am Sonntag zum Super Bowl-Finale will er ein Interview geben während der Halbzeitzeit, wenn ganz viele Millionen von Amerikanern vor den Bildschirmen sitzen. Und da möchte er natürlich möglichst als freigesprochener, frei von jeglicher Schuld US-Präsident zur Bevölkerung sprechen.
Live aus Washington für uns Claudia Sarre. Vielen Dank. Und zur Tageszusammenfassung der heutigen Themen gehört für uns noch ein Hinweis in eigener Sache, denn die Verkehrsmeldungen kurz vor dieser Sendung waren die letzten hier im Programm. Warum? Das hat unser Chefsprecher Gerd Daaßen heute Mittag erklärt im Gespräch mit meinem Kollegen Dirk Müller.
Es hat technische Entwicklungen gegeben und die haben dazu geführt, dass viele Hörer sich mittlerweile anders über die Staus und die Verkehrsbehinderung informieren und informieren möchten. Und deshalb waren viele Hörer, die in den letzten Jahren gesagt haben, Mensch, ihr Lieben vom DLF, das kann man glaube ich so sagen, lasst da mal die Staumeldung weg. Bringt lieber noch ein bisschen mehr Information. Außerdem fahre ich hier gerade um Hamburg rum und ihr redet über München. Was hilft mir das? Sendet doch was, was für mich auch interessant ist. Und deshalb wird es bald noch mehr Informationen hier geben.
Viele Hörer werden betroffen sein und sagen jetzt bestimmt, oh Mensch, gehört ja zum Deutschlandfunk. Und es gehört ja auch zu den Sprechern über Jahrzehnte und zu den Sprecherinnen. Wie gehen die Kollegen damit um?
Ja, wir werden uns andere Aufgaben suchen, haben das auch schon zum Teil gemacht. Und unsere sprecherische Aufgabe hier rein von der Länge, die wird ja nicht kürzer. Die Nachrichten werden länger, aber die reine Zeit, die wir am Mikrofon verbringen als Sprecher, die wird sich nicht ändern.
Und wie viel Wehmut ist dabei?
Da ist etwas Wehmut dabei, aber das ist immer so, wenn man irgendetwas ändert, an das man lange gewohnt ist, da gehört immer Wehmut dazu.
Unser Chefsprecher Gerd Darsen. Die Verkehrsnachrichten gibt es im Deutschlandfunk ab sofort nicht mehr. Einiges bleibt aber beim Alten, zum Beispiel die Presseschau kurz vor Ende dieser Sendung. Heute mit Thorsten Funke.
In wenigen Minuten verlässt Großbritannien die Europäische Union. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt von einer verdammt bitteren Zäsur in der Geschichte unseres Kontinents. Die badischen neuesten Nachrichten bemerken lapidar, es ist vorbei. Und der neue Tag aus Weiden ruft den Briten hinterher, macht's gut. Ihr geht, unsere Liebe bleibt. Und schreibt, die verbliebenen EU-Staaten müssen den Briten zeigen, dass sie ihre Lektion aus dem Brexit gelernt haben. Den Menschen erklären, dass Kleinstaaterei und Nationalismus der falsche Weg sind. Dass ökonomische Alleingänge in einer Sackgasse enden. Dass Visionen nur gemeinsam entwickelt werden können, dass es sich lohnt, für Europa zu kämpfen. Die Stuttgarter Zeitung merkt an. Der Brexit bedeutet den Bruch mit etablierten Verhältnissen. Neudeutsch heißt das Disruption. Ein Verhalten nach diesem Muster gilt geradezu als Merkmal unserer Zeit. Politisches Abenteurertum wird heutzutage eher belohnt als Verantwortungsethik und Verlässlichkeit. Die Süddeutsche Zeitung beobachtet eine oberflächliche Fröhlichkeit der britischen Austrittsbefürworter. Große Ideen für die Zukunft aber fehlen. Die Vorstellung von neuer Größe zeugt bisher nur von kleingeistiger Realitätsverweigerung und einer Trivialisierung der Probleme. In den westfälischen Nachrichten heißt es, die vollmundige Aussage von Premier Boris Johnson, dass für sein Land nun glorreiche Zeiten anbrechen, könnte sich als große Lüge erweisen. Als Vertreter einer Politikerkaste, die dafür gesorgt hat, dass Fiktion die Fakten verdrängt, dass Tweets wichtiger werden als Tatsachen, dass der Machterhalt über der Moral steht, hat er zu verantworten, dass die Briten auf der Basis diffuser Gefühle über einen historischen Schritt abgestimmt haben. Die Taz hält dagegen. Wenn es um die Briten geht, pflegt eine gewisse Spezies deutscher Intellektueller dumpfe Vorurteile, als seien es höhere Eingebungen. Wie die Mehrheit der Briten tatsächlich denkt, fühlt und handelt, ist aus dieser Perspektive unwichtig. Lieber pflegt man das einfache Narrativ des Brexit als Ausdruck geistiger Umnachtung, ein Ergebnis populistischer Manipulation eines blöden Volkes im ewigen Niedergang. Und die Mitteldeutsche Zeitung? Der Morgen nach dem Brexit ist der Moment, in dem Europa den Blick wieder auf sich selbst richten sollte. In Europa läuft auch ohne Großbritannien einiges holprig, unrund oder falsch. Europa muss besser, attraktiver, verständlicher werden. Das ist die Lehre des Brexit für die verbliebenen 27 Staaten.
Thorsten Funke mit der Presseschau. Vielen Dank. Am Ende dieser Sendung, heute am 31. Januar. Mein Name ist Peter.